Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Silvia, wenn jemand aus einem anderen Erdteil 3 Wochen nach Deutschland käme und möglichst viel sehen und erleben will, was würdest du diesen Menschen empfehlen?
Von Deutschland, meinst du?
Ja.
Das Meer natürlich, wahrscheinlich Sylt oder Amrum. Dann die Alpen, da würde ich natürlich vorher dich fragen und mir ein paar Tipps abholen. Dann 2, 3 Städte, Berlin, Hamburg, München und noch irgendwie eine Landschaft dazwischen, weiß ich nicht, Sächsische Schweiz vielleicht, den Ruhrpott. Ich habe ja aber so eine Ahnung, warum du fragst. Bei dir war das ja vor kurzem ganz ähnlich, beziehungsweise andersrum. Du hattest 3 Wochen in einem Land, das ist 4-mal so groß und mindestens so vielfältig wie Deutschland. Und in dieses Land nehmen wir euch heute mit. Ihr seid hier bei Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reise- und Kulturmagazins Merian. Ich bin Silvia Tiburski und wie immer an meiner Seite ist Merian-Chefredakteurin Tinka Dippel, ziemlich frisch zurück aus Peru. Hallo Tinka.
Hallo. Und Vorwarnung, diese Reise ist tatsächlich sehr frisch. Ich verdau noch daran. Ich war mit meiner Familie unterwegs, wir haben sehr viel gemacht dort. Es könnte heute also ein kleines bisschen länger werden als die übliche halbe Stunde.
Dann holt euch doch vielleicht noch mal schnell was zu trinken und macht's euch gemütlich. Was trinkt man in Peru, Tinka? Ich sehe, du hast schon ein passendes T-Shirt an, auf dem steht Inka-Cola.
Ja, das habe ich extra für dich angezogen. Gibt's da ganz viel, dieses Logo und auch das dazu passende Getränk, Inka-Cola. Also wenn du meinen Sohn fragst, trinkt man das dort. Chicha Morada oder Pisco Sour, wenn du mich fragst, was das alles ist, erkläre ich natürlich noch.
Sehr gut, also übers Essen und Trinken reden ist klar, werden wir heute ausführlich, wie ich dich kenne. Aber jetzt erstmal ein schneller Überblick. Peru liegt an der Westküste von Südamerika, im Norden sind Ecuador und Kolumbien, im Osten Brasilien und Bolivien und im Süden liegt Chile. Bei Peru denken die meisten natürlich sofort an den Machu Picchu, das ist aber ja noch längst nicht alles. Also was erwartet uns heute?
Also 3 Städte, du weißt ja, ich liebe Städte. Das sind komplett unterschiedliche, so verschieden, dass ihre Lage in Peru fast schon die einzige Gemeinsamkeit ist. Berge, es geht bis auf 5000 Meter. Inka-Städten natürlich, auch Machu Picchu. Urwald und Amazonas, Wüste, Pazifik.
Alles.
Fast.
Wow. Also los geht's. Dann starten wir doch da, wo ihr angekommen seid, so wie vermutlich alle Peru-Reisenden, in der Hauptstadt Lima, ganz im Westen am Pazifik. Die Stadt hat mehr als 10 Millionen Einwohner. Das ist fast ein Drittel der rund 34 Millionen Peruaner. Und flächenmäßig ist Lima etwa 3-mal so groß wie Berlin.
Und eine der trockensten Metropolen der Welt, wurde mir gesagt. Also, dass wir in insgesamt 5 Tagen dort, also Anfang und Ende, die Reise war gerahmt von Lima, dort 2-mal einen 5-Minuten-Niesel erlebt haben, war wohl fast schon eine Sensation. Also ich habe irgendwie absurde Angaben gelesen, dass die, wie viel Millimeter Niederschlag im Jahr die haben. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Also das schafft die Amazonasregion, wo wir auch noch hinkommen, in 0, nichts. Ne? Das ist regentechnisch eine andere Welt.
Ich weiß ja, dass ihr in Lima Familienanschluss hattet und allein deswegen schon ein paar Tage in der Stadt geblieben seid. Aber lohnt sich das auch generell, wenn man jetzt nicht Verwandtschaft da hat? Und wie wart ihr überhaupt in dieser Riesenstadt unterwegs?
Klares Ja, es lohnt sich. Der Flughafen ist übrigens ganz neu, 2025 eröffnet, groß, aber sehr gut organisiert. Und klares Aber, Lima ist nicht nur gigantisch groß, sondern auch chronisch verstopft von Verkehr. Das ist eine Show irgendwie auch, aber es macht einfach einen Riesenunterschied, wo man wohnt und wie gut man plant. Weil du sonst einfach teilweise ewig unterwegs bist und irgendwann macht es dann keinen Spaß mehr. Wir haben im touristischsten Viertel gewohnt, durch unseren Familienanschluss. Das war einfach Glück, und zwar in Miraflores, direkt an der Pazifikküste. Das ist ein irres Setting da. Also du hast direkt am Pazifik verläuft sozusagen die Autobahn. Wenn du da abends stehst, hast du immer lauter so einen roten Wurm, die ganzen Rücklichter, einen weißen Wurm, die ganzen Autos, die auf dich zukommen. Sieht echt abgefahren aus. Und die verläuft direkt am Saum des Meeres. Im Meer lauern den ganzen Tag die Surfer, also die Wellenreiter. Da kommen die Pazifikwellen so angerollt. Zum Schwimmen habe ich da jetzt nicht so viele gesehen. Im Vorbeifahren habe ich mal auch Strände gesehen, aber das scheint mir nicht so das große Thema zu sein. Und darüber schweben Paraglider, zumindest da in Miraflores. Mhm. Das ist so eine Steilküste. Die erhebt sich dann neben der Autobahn. Und in diese Küste ist ein Einkaufszentrum eingebaut, das La Comar. Und wenn du dann da abends rumflanierst, da sind noch oben so Spielplätze und Parks, steht ein Paddington-Bär natürlich. Ja. Paddington ist ja Peruaner. Dann hast du einen Wahnsinnsblick. Das sieht schon irgendwie abgefahren aus.
Okay, also ich habe jetzt so eine Ahnung, was man alles in Lima machen kann. Paragliding wäre jetzt nicht so meins. Aber was kann man da noch so machen? Lass mich mal raten. Essen. Lima ist so ein kulinarischer Hotspot in Südamerika. Viele Michelin-Sterne, ein paar Restaurants zählen sogar zu den besten der Welt. Und die Küche strahlt auch aus in alle Welt, sogar bis in unsere Nachbarschaft. Hier in Hamburg gibt es nämlich das sehr beliebte Restaurant Leche de Tigre. Das, kurz zur Info für unsere Hörerinnen und Hörer, wird von zwei Freunden aus Lateinamerika geführt und der eine stammt aus Peru. Und da gibt es zum Beispiel das berühmte Fischgericht Ceviche. Das ist roher Fisch, der mit Limettensaft serviert wird. Also so das typische peruanische Essen. Aber wie ich dich kenne, wart ihr in Lima ausgiebig essen. Und das war mehr als Ceviche.
Also unser erster Tag verlief so. Wir haben erstmal sehr lang ausgeschlafen. Wir waren mitten in der Nacht und quasi doppelt übernächtigt gelandet. Dann so gegen 2 Uhr nachmittags sind wir in ein Restaurant gegangen mit dem vielversprechenden Namen Lama. Und da haben wir gesessen so bis 5:30. Also das war gleich der erste Crashkurs.
Okay, und was stand da außer Ceviche noch so auf dem Tisch?
Noch mehr Ceviche, gerösteter Mais, das ist auch sehr lecker. Das kommt immer so gleich am Anfang mit dem ersten Bier. Ein Bier, das mir sehr ans Herz gewachsen ist, das Cusquenia. Chicha Morada, das ist ein Getränk aus violettem Mais. Noten von Zimt, Nelken und Limette, Jakobsmuscheln, Lomo Saltado, ein sehr leckeres Gericht mit Rind, Reis, Tomaten und Zwiebeln, Reis mit Meeresfrüchten, später auch Pisco Sour, Inka Cola, sehr gelb, sehr süß, als entscheidender Zusatz für den Geschmack nach flüssigen Fruchtbonbons, würde ich mal sagen, gilt Zitronenverbene.
Oh, das klingt ganz gut.
Picarones zum Dessert, das sind so Kringel aus Süßkartoffeln. Bisschen ähnlich wie Churros, aber Churros mag ich überhaupt nicht und diese Picarones mochte ich total gerne. Kommt so, ich glaube, Ahornsirup kommt dann dazu. Also das war wirklich ein Einstiegsgelage. Und wir kommen auch direkt zu meinem ersten Souvenir. Ich hoffe, ich kriege die jetzt schnell auf hier. Ich habe hier so eine Tüte. Also es gibt da so überall Bananenchips. Ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Bananenchips.
Ich auch nicht.
Ja, und die hier fand ich so gut. Die gibt's immer so zum Essen und so und die sind mit Leche de Tigre, also Geschmack Ceviche.
Jetzt also eher säuerlich dann?
Ja.
Sie sind sehr dünn, also nicht so dick, wie man sie kennt.
Nee, genau. Und sie sind auch überhaupt nicht süß.
Sie riechen nach Chips?
Ja, ich finde sie so gut.
Ja. Lecker.
Ja, lecker, ne?
Überhaupt nicht bananig, süß, sondern mehr so frisch und würzig.
Danke. Und du weißt ja auch, dass ich sehr gerne sehr scharf esse.
Du streckst schon wieder die Hand nach der Schüssel aus. Muss ich das wieder abgeben?
Nein, es ist deine. Ich lasse die gerne da. Ich wollte nur. Du darfst da gerne immer wieder reingreifen.
Zwischendurch immer so crunch.
Genau, also wenn ihr sie immer kauen hört, dann sind das diese Bananenchips. Oh. Nein, die haben mich diese ganze Reise, ich war hin und weg und die gibt's auch so mit Chili-Geschmack und so. Und ich hatte die immer dabei, auch beim Wandern und so.
Guter Energielieferant auch.
Super. Und ich mag es dann gern salzig und so. Und das, also ich fand die mega. Du weißt gar nicht, wie viel ich da mitgebracht habe.
Also du bist direkt im Paradies gelandet. Davon profitiere ich jetzt. Peruanisches Essen ist in Deutschland ja auch immer noch so ein Trend. Hält diese Küche denn aber dieses Versprechen auch ein?
Ich finde sie schon sehr besonders. Also vor allem diese tollen scharfen Soßen und dann natürlich da der frische Fisch. Also natürlich ist Überfischung überall ein Problem, aber die haben da einfach noch echt ein Füllhorn. Wir kommen später zum Vogelreichtum an der Küste, der hat ja auch mit Fischreichtum zu tun. Weil die Küche natürlich nach Regionen variiert und es ist eine Küche mit Einflüssen verschiedener Kulturen. Allen voran die berühmte Nikkei-Küche und Chifa. Also Nikkei-Küche verbindet peruanische mit japanischer Küche und Chifa mit chinesischer. Und sie sind auch ganz dicke mit Argentinien. Das hat historische Gründe und auch geografische. Alfajores, also diese Doppelkekse mit Dulce de Leche, die gibt's zum Beispiel auch überall.
Noch ein Energieträger.
Ja.
Und es gibt nicht nur den Mais und die Kartoffel, sondern es gibt ein ganzes Universum, eine Galaxie. So 3000 Kartoffel und ich glaube hunderte Maissorten. Da wäre ich ja voll eingestiegen als Gartenfreundin. Aber wir halten jetzt mal fest, Essen ist also ein großer Teil der Kultur in Peru. Und ich bin mir sicher, Wir sind auch noch nicht durch mit diesem Thema für heute. Aber selbst du wirst in Lima auch andere Dinge gemacht haben. Sprechen wir mal über Kultur. Ich habe gelesen, dass es fast 500 Pyramiden allein in Lima geben soll.
Ja, also ich muss dazu sagen, die sehen auch ganz anders aus als das, was wir uns unter Pyramiden vorstellen, ne? Also die ägyptischen. Die sind aus Lehmziegeln gebaut in einer besonderen Bauweise. Das sieht aus, als würden Bücher in so einem Buchregal stehen. Das hat auch viel mit Erdbebensicherheit zu tun, großes Thema in Peru. Und die sind so in Terrassen angelegt und die sind innen nicht hohl. Also die Menschen gingen und gehen darauf nicht rein. Dann gibt's da so rituelle Orte, dann Grabstätten. Die berühmteste ist die Huaca Bugliana in Miraflores. Die ist wieder ein total abgefahrenes Setting. Du kraxelst da rum und blickst immer so über die Pyramide in angrenzende Häuser. Also da kannst du wirklich quasi reingucken. Oft haben die auch so offene Teile, die Häuser, weil es ja so wenig regnet. Und auf die Hochhaus-Skyline von Lima, die auch ein totales Patchwork ist, architektonisch. Das ist eine unglaubliche Kombination, ne? Aus diesem ganz alten und es prallt da so mittendrin mit dieser Stadt aufeinander. Ja, und direkt daneben, natürlich.
Keine Ahnung, ein Museum wahrscheinlich.
Ein Restaurant. Okay. Und wieder ein sehr gutes. La Huaca, also benannt nach der Pyramide. Auch da saßen wir gute 2 Stunden, das weiß ich so genau, weil unsere Kinder dort das Halbfinale England-Argentinien geguckt haben.
Da war bestimmt richtig Stimmung. Ich vermute mal, die Peruaner waren für die Argentinier, oder?
Ja, ja. Ich bin noch nicht so drüber weg, dass England das verloren hat.
Oh. Okay, aber hat Lima eigentlich sowas wie ein Zentrum?
Das habe ich mir ehrlicherweise auch gefragt, nachdem wir da 2 Tage unterwegs waren in dieser Stadt und wirklich sehr viel Zeit im Auto. Und es hörte und hörte immer nicht auf, auch diese Stadt. Und ja, es gibt aber eins und da sollte man unbedingt mal hin und sich am besten durchführen lassen, ne, um das so ein bisschen zu verstehen, haben wir auch gemacht. Zentral ist die Plaza de Armas oder Plaza Mayor, da ist die Kathedrale, der Regierungspalast, das Rathaus, also wirklich großer Platz, gerahmt von wichtigen Bauten und Souvenirläden und so. Ganz toll sind auch Kloster und Kirche San Francisco, Wahnsinnsarchitektur mit Anklängen des spanischen Barock, uralte Bibliothek und Katakomben. Voller Gebeine.
Oh.
Da wurden einst die Toten begraben. Und auch nicht verpassen die Casa Aliaga. Das ist so eine ganz prächtige Stadtresidenz eigentlich. Die ist auch schon wirklich Jahrhunderte alt und dieselbe Familie lebt da seit 17 Generationen und die leben da noch, aber einen Teil kannst du eben besichtigen.
Ach cool, das hätte ich mir auch angeguckt. Das
ist so ein lebendiges, auch ein Stück Zeitgeschichte. Mhm. Und vollgestopft mit Kunst und historischen Möbeln. Alles erzählt auch irgendwie diese persönliche Geschichte der Familie und so auch die Geschichte der Stadt. Also wirklich toll. Und bevor wir weiterreisen, noch ein Museum, das Museo Larco. Wunderschön. Das erzählt, ist auch aus einer privaten Sammlung hervorgegangen, erzählt aus der Geschichte Perus, die weit in die Zeit vor den Inkas zurückreicht. Und das wird einem da sehr klar, aufgrund von verschiedenen Artefakten. Außerdem ist es ein tolles Anwesen mit einem sehr schönen
Restaurant. Gut, gegessen haben wir jetzt aber wirklich ausreichend. Und mal ganz praktisch gefragt, seid ihr in Peru selber gefahren und welchen Fahrstil haben die Peruaner so?
Wir sind nie selbst gefahren und ich war sehr froh drüber. Ja. Schon mitzufahren hat mich manchmal echt gestresst. Also der Stil ist, ich sag mal, Freestyle.
Jetzt aber wirklich ab in die Berge. Wie kommen wir dahin?
Also es geht nach Cusco. Du kannst mit dem Bus fahren. Da bist du, glaube ich, einen guten Tag und eine Nacht unterwegs und mir wird ja übel im Bus. Also rein in den Flieger. Also die Flieger heben von Lima nach Cusco gefühlt im Stundentakt ab. Also wir sind auf jeden Fall in so einer guten Stunde da.
Kurz mal einordnen. Cusco, über die Stadt habe ich schon diverse Reportagen gelesen. Die ist auch gar nicht so klein. Eine knappe 500.000 Einwohner. Und so gut wie jeder Peru-Reisende ist auch Cusco-Reisender, denn da fangen die ganzen Touren in Richtung Machu Picchu an. Das ist ja sowas wie Perus Eiffelturm. Cusco war lange das kulturelle Herz des Inka-Reichs, so vom 13. bis zum 16. Jahrhundert gab es das. Und die Fundamente in der Stadt, die sind noch aus dieser Zeit. Dann haben allerdings die Spanier ziemlich gewütet und haben ihre koloniale Stadt mit großen Plätzen und vielen Kirchen dort gebaut. Mein erster Anlaufpunkt wäre wahrscheinlich die Markthalle San Pedro. Ich liebe ja, wie du, Markthallen. Da kann man sich dann wahrscheinlich so mit Coca-Tee versorgen, der ja gegen diese Höhenkrankheit helfen soll. Das auch noch kurz vorausgeschickt, Cusco liegt auf rund 3400 Metern.
Trifft sich bestens, Silvia, diese Markthalle San Pedro, ne, die war quasi der Nachbar unseres Hotels, mehr oder weniger. Und ja, also die Höhe merkst du hier ziemlich schnell. Also da laufen viele Reisende ganz schön dizzy rum. Mhm. Ne? Also als ich eingecheckt habe, da stand neben mir ein Amerikaner, der hat irgendwie gefragt, wann wir angekommen sind und so, und hat mir gesagt, seine Frau sei gerade ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Okay.
Also manche trifft's auch hart. Wir waren auch erstmal so ein bisschen, ja, dizzy. Also hast wirklich so ein bisschen Matschkopf. Wobei sich das also bei mir wirklich schnell gelegt hat. Coca-Tee, also das sind quasi die aufgebrühten Blätter. Und die bekommst du tatsächlich überall, auch in den Cafés und Restaurants und so. Bei uns im Hotel standen die immer bereit. Wie übrigens auch ein Sauerstoffgerät.
Nein.
Mhm. Also ich fand auch, dass der hilft. Außerdem schmeckt der so ein bisschen grasig. Ich mag das. Auf dem Markt bekommst du ihn, so wie überall in der Stadt auch, auch in Bonbon- und Gummibärchenform. Die schmecken aber nicht.
Und nochmal zum Markt. Wie sieht's da aus? Ich habe gelesen, den hat Gustave Eiffel entworfen.
Sein Büro zumindest, ist nicht ganz klar, ob er das wirklich, ob er die Finger im Spiel hatte. Also auf der einen Seite hast du diese ganzen bunten Souvenirstände. Wie du dir denken kannst, war ich im Glück. Mhm. Wir waren fast eine ganze Woche in und um Cusco und ich war gleich nach meiner Ankunft und dann kurz vor der Abreise auf diesem Markt. Also in der ersten Euphorie und im Abschiedsschmerz entsprechend viele bunt bedruckte Schokoladentafeln, Ohrringe und Meerschweinchen-Souvenirs sind in meinem Gepäck gelandet. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Souvenir.
Noch eins.
Ja, warte mal. Eins kriegt Timo, der gerade die Aufnahme macht. Und
Machu Picchu-Schokolade.
Ja, das sind so ganz hübsche, bunte Täfelchen. Ah. Und die gibt es auf diesem Markt in so. Meistens wollen sie dir dann gleich so ein Zehnerpack verkaufen, so bunte. Und dann kannst du da, du musst sie nicht jetzt essen.
Vielen Dank. Doch, natürlich muss ich die jetzt essen.
Damit sie deine Kinder zu Hause nicht wieder wegessen, ne?
Ja, ich muss immer sehr schnell sein. Warte.
Also, ja, also ich finde die wirklich nicht nur schön, sondern auch.
Ich beiß mal ein Stück nur ab. Hm. Gut.
Ja, also in der Regel ist es eben sehr dunkle Schokolade, mhm. Was mir auch sehr entgegenkommt.
75%.
Ja.
Vielen Dank. Mhm. Muss ich schnell aufessen? Ich muss nämlich noch mal was zu dem anderen Souvenir fragen, was du eben erwähnt hast. Stichwort Meerschweinchen. Sie gelten da ja auch als Delikatesse. Und noch mal ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Tinker, beziehungsweise ihr Sohn, hat zwei Meerschweinchen als Mitbewohner. Pepe und Caramella heißen die. Und ich kenne die gut, weil ich sie ab und zu fütter, wenn die Dippels auf Reisen sind. Und dein Sohn Tinker wollte wegen dieser gebratenen Meerschweinchen in Peru eigentlich nicht nach Cusco. Wie ist denn der damit klargekommen?
Sagen wir, er hat sich wacker gehalten. Mhm. Also da auf dem Markt gibt's auch eine Ecke, so eine alltägliche mit einer Käsegasse, einer Brotgasse und einem echt ausschweifenden Fleischbereich, also wo es wirklich alles von allen Tieren so gibt.
Oha.
Und mit ganzen Eimern voller so grillfertiger Meerschweinchen. Gott,
unsere Kollegin Antonia, ja, hat einen großen Bogen gemacht, die ist Vegetarierin. Habt ihr aber das probiert, das gegrillte Meerschweinchen?
Also mein Sohn und ich nicht. Also es wurde uns mehrfach gesagt, dass sie wahnsinnig gesund seien. Also hier unser Guide dort, der meinte, er isst sie quasi täglich. Und wir sind auch einmal auf einer unserer Touren durch so eine Straße gekommen. Das ist oft in den Städtchen, durch die du so kommst, dass die so fast monothematisch sind. Also gibt's da in einer Straße eigentlich immer dasselbe Gericht. Und es gab eine Straße, da wirklich nur aufgespießte Meerschweinchen, die da gerade gegrillt wurden. Nein, aber nein, haben wir nicht. Ich habe Alpaka probiert. Das fand ich wirklich gut. Mager, viel Protein, wenig Cholesterin, ein Superfood.
Womit wir uns jetzt schon wieder gestärkt hätten.
Ja.
Brechen wir mal auf in die Umgebung. Da gibt's ja wirklich archäologische Stätten ohne Ende. Du hattest mir vor der Reise erzählt, dass euer Guide euch, weiß nicht, 20 davon vorgeschlagen hat oder so und du ihn dann so runterverhandelt hast.
Ja, also erstmal, es macht total Sinn, da einen Guide zu haben. Du verlierst einfach Zeit, wenn du das dann dort dir alles organisieren musst und es gibt wahnsinnig viel zu sehen. Und wir hatten diesen Guide im Bundle mit einem sehr versierten, teils halsbrecherischen Fahrer. Also man sitzt auch so oder so viel im Auto oder Bus oder je nachdem, wie man sich das organisiert. Aber wir hatten das einfach im Voraus ganz klar geplant und ihn ja deutlich runterverhandelt. Weil irgendwann habe ich auch gedacht, okay, weniger ist mehr. Und Machu Picchu müsst ihr Wochen oder gar Monate im Voraus planen. Denn zum Glück ist die Besucherzahl mittlerweile limitiert. Ich glaube, auf also ein bisschen über 5.000 pro Tag. Und du musst da wirklich mit Pass und so dich angemeldet haben.
Okay, also nicht einfach hingehen und versuchen, ein Ticket zu kriegen. Machu Picchu, das Highlight Perus, ist so eine alte, hoch über dem Tal gelegene Inka-Stadt, gebaut im 15. Jahrhundert und zählt wie die Altstadt von Cusco seit 1983 zum UNESCO-Welterbe. Also jeder kennt die Bilder von diesen alten Mauern, diese riesigen Steinblöcke, diese grünen Terrassen. Das ist ja auch bei weitem nicht die einzige alte Inka-Stätte in dieser Ecke. Aber was macht diese hier denn so besonders?
Also ich finde die Lage und auch, dass sie so vollkommen ist. Die spanische Kolonialmacht, die hatte ja, hast du schon erwähnt, bei Cusco extrem gewütet und andere Inka-Stätten echt so gut sie konnte zerstört. Mhm. Zum Glück waren die nicht komplett zerstörbar. Also zum Beispiel rund um Cusco eben, da liegt oberhalb des Zentrums Sacsayhuaman, so ungefähr, also unsere Kinder sagen natürlich Sexy Woman dazu. Lange als Festung interpretiert, das war aber wohl auch ein sehr spiritueller Ort. Unglaubliche Bauweise, das sind riesige Steinblöcke, die wiegen teils mehr als 1000 Tonnen, ohne Mörtel, exakt wie Legosteine zusammengefügt. Als seien sie perfekt zugeschnitten, müssen sie auch irgendwie sein, aber man fragt sich, womit, also wie? Und da bleibt auch noch sehr viel mehr rätselhaft. Und vieles muss man sich eben dazu denken, weil die Spanier diesen Ort, so gut es ging, zerstört und dann auch als Art Materiallager für ihre Bauten, also die Kathedrale und den Cusco zum Beispiel, genutzt haben.
Und Machu Picchu haben sie dann verschont?
Sie haben es nicht gefunden. Die Stadt wurde verlassen und war wohl unten im Tal nicht wirklich zu sehen. Die Bauern in der Gegend, die kannten den Ort wohl schon und so ein paar Leute hatten sich da wohl auch ein bisschen drin eingerichtet. Und dann kam ein Amerikaner, Hiram Bingham, im Jahr 1911 war das. Damals war die Stadt dann noch besser versteckt, nämlich total überwuchert natürlich inzwischen. Und Bingham hat Machu Picchu, manche sagen entdeckt, aber es stimmt natürlich nicht, sondern wieder ins Bewusstsein gerückt. Mhm. Und dann der damals sehr wachsenden Weltöffentlichkeit bekannt gemacht.
Und glaube ich auch ein paar Dinge mitgenommen in die USA, was dann wieder zurückgegeben wurde. Ne? Also da gab es glaube ich auch so ein bisschen Diskussion. Das nur nebenbei. Machu Picchu zählt aber inzwischen nicht nur zum Welterbe, sondern seit 2007 auch zu den 7 Weltwundern der Neuzeit. Ihr könnt ja mal überlegen, ob euch die anderen noch einfallen. Aber ich möchte jetzt erstmal von eurem Machu Picchu-Abenteuer hören, Tinka. Wie seid ihr da hingekommen?
Früh vor allem. Also Abfahrt war um 5 Uhr morgens mit unserem Superdriver in ein Städtchen namens Ollantaytambo. Auch da gibt's übrigens eine richtig tolle Inka-Stätte, die hatten wir schon angeguckt. Früh morgens ballt sich aber alles am Bahnhof. Und da geht wirklich ein Zug nach dem anderen Richtung Aguas Calientes. Das ist der Ort, von dem wiederum die Busse hoch nach Machu Picchu fahren.
Mal zum Verorten, wie weit sind wir jetzt gefahren von Cusco aus?
Bis Ollantaytambo rund 1,5 Stunden, also mit unserem Superdriver, der wirklich heißen Reifen fährt, durch das heilige Tal. Und dieses Tal zieht sich rund 100 Kilometer rund um den Fluss Urubamba, beginnend nordöstlich von Cusco bis nach Machu Picchu. Das war die Kornkammer der Inkas, Stichwort Mais, da gibt es auch so eine Maisstadt. Landwirtschaftlich und auch spirituell war es auch von entscheidender Bedeutung. Und da liegen diverse tolle Inka-Stätten. Wie gesagt, unser Guide wollte sie uns alle zeigen. Aber das wäre echt selbst mir zu viel gewesen, weil natürlich wiederholt sich da auch vieles. Und also von unseren 2 Teenies ganz zu schweigen.
Ja, das glaube ich. In diesem Ollantaytambo seid ihr dann wahrscheinlich auch in den Zug gestiegen. Und diese Züge, wie sehen die aus? Also sind das so schicke mit Panoramafenstern und gedeckten Tischen oder Holzklasse?
Es gibt verschiedene. Wir hatten den ganz normalen, wobei auch der schon ordentlich Geld kostet. Und auch der hat Panoramafenster. Einer von den schicken fuhr vor uns ab. Da war auch eine Liveband an Bord.
Oh, will man das?
Ja, das ist eine gute Frage. Überhaupt, Musik muss sein in Peru, auch schon früh am Morgen. Wir hatten so diverse Erlebnisse, die fast so bis jetzt Slapstick waren. In unserem Hotel wurden wir zum Frühstück grundsätzlich mit Panflöten beschallt.
Das sind ja auch für die allermeisten Deutschen noch lange vor Ceviche, glaube ich, sind so die ersten Berührungspunkte mit Peru gewesen. Also diese Panflötenbands in deutschen Innenstädten in den 80ern vor allem, ich glaube, die gibt's aber immer noch.
Ja, sogar schon in den 60ern gecovert von Simon & Garfunkel. El Condor Pasa.
Stimmt.
Na, jedenfalls. Musik ist ganz groß in Peru und hier im Bahnsteig war auch eine irre Soundkulisse so insgesamt. Also es war einfach ein sehr buntes Treiben. Kannst du natürlich dann da auch noch Empanadas und Alfajores und Coca-Tee und alles Mögliche mitnehmen. Und dann sind wir nochmal so 1,5 Stunden im Zug und haben nur geguckt und geguckt. Und dann ist da immer wieder der Fluss und rundherum die Berge. Also hier nahe Machu Picchu wird die Vegetation auch immer üppiger. Wir sind immer noch auf weit über 2000 Metern. In den Alpen wären wir also schon über der Baumgrenze. Hier sieht's total anders aus. Also auch um Cusco ist die Vegetation anders, also wächst viel mehr. Aber hier ist es jetzt wirklich schon sehr viel üppiger.
Und wann wart ihr dann da in Machu Picchu?
So 11. Der Bus fährt noch mal eine knappe halbe Stunde den Berg hoch. Übrigens, eins unserer Kinder sagte, das ist die coolste Busfahrt, die ich je gehabt habe, weil das ist so über Serpentinen und echt tolle Ausblicke. Genau, und dann kommst du da hoch und das ist übrigens der Berg, der Machu Picchu heißt.
Du sagtest ja vorhin, maximal um die 5000 Besucher täglich sind da zugelassen. Die kommen hoffentlich nicht alle auf einmal.
Zum Glück nicht. Das ist so gestaffelt. Aber klar, du bist nicht allein. Und auch wenn die Anlage eine gewisse Weitläufigkeit hat, das ballt sich teils, vor allem an den guten Fotospots. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie manche Menschen so unterwegs sind in so einer Anlage. Wir hatten hinter uns welche, die plötzlich gröhlend rumgesprungen sind. Da ist unser Guide aber laut geworden. Mhm. Der ist Nachfahre der Quechua, also der indigenen Bevölkerung, und versteht bei sowas überhaupt keinen Spaß.
Mhm. Die Quechua und die Inkas, das sind beides indigene Völker und haben zwar viel miteinander zu tun, sind aber nicht dasselbe. Quechua bezeichnet eigentlich so eine Sprachfamilie mehr und Quechua wird heute auch noch von vielen gesprochen, auch in Ecuador und Bolivien zum Beispiel. Im Inka-Reich war das die offizielle Sprache und die Inka, das waren dann wiederum die Herrscher. Und ihr Reich war sehr viel größer als das heutige Peru, das ging bis nach Kolumbien und Chile.
Ja. Also man spricht immer noch von den 14 Inkas, das waren die Herrscher so vom 14. bis zum 16. Jahrhundert. Herausragend war vor allem einer, unsere Kinder nannten ihn immer den Lieblings-Inka unseres Guides, Pachacutec, und der gilt auch als Gründer und Bauherr von Machu Picchu und vielen anderen.
Du hattest ja vorhin von diesen Honks erzählt, die da so herumgrölen und diese Städte etwas respektlos behandeln. Gibt es da eine Möglichkeit, sowas zu umgehen? Also ganz früh morgens dort zu sein zum Beispiel und zu wandern?
Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, wäre ich super gern den Inka Trail gegangen. Da gibt's eine Long- und eine Short-Version. Die lange dauert wohl so 4 Tage, die kurze 2. Und dann gibt's noch so eine Short-Short-Version. Da bist du so ein paar Stunden unterwegs. Das kannst du wohl auch wirklich in einem Tag machen. Die sind mit uns Zug gefahren und einfach früher ausgestiegen. Und die Anlage öffnet um 6 Uhr. Das ist bestimmt eine tolle Zeit. Wir sind dann immerhin vom Eingang zurück zum Bahnhof runtergelaufen. Also die Strecke, die wir mit dem Bus hochgefahren waren. Da läuft man so 1,5 Stunden wirklich auch durch eine ganz tolle Vegetation. Weil als wir rauskamen, das war so mittags, 1 Uhr, es war so ein nerviger Trubel. Das war dann wirklich, also das war mir deutlich zu viel. Riesige Schlangen an den Bussen. Ja, also es war nicht mehr schön und das war uns auch zu krass nach den tollen Eindrücken. Also haben meine Kinder auch sofort gesagt, bitte können wir laufen.
Das mal zu verdauen. Mhm. Was hat dich denn am meisten beeindruckt da?
Schon die Spiritualität und wie das, was die Inkas gebaut haben, Bestand hat. Wie die diese riesigen Steine so zusammengefügt haben, dass die Mauern erdbebensicher sind. Das ist sehr nachhaltig. Erdbeben sind einfach ein Thema in Peru. Und auch, wie sie ihre landwirtschaftlichen Flächen angelegt haben. Also hoch oben an den Berghängen, in Terrassen. Auch davon ist vieles bis heute geblieben. Es ist alles echt sehr durchdacht und also bringt einen so zum Nachdenken, wenn man so manche Bauprojekte heute sich so anguckt.
Klingt nach einem tollen Gesamterlebnis. Also mit der Zugfahrt und dieser Anlage selbst und dann die Wanderung und wieder alles zurück. Was würdest du denn, wenn wir jetzt nochmal nach Cusco schauen, in und um Cusco noch empfehlen?
Ollantaytambo, wo der Zug losfährt und endet, Pisac, noch eine alte Inka-Stätte und auf jeden Fall die Maras Salzminen. Das sind so mehr als 4000 Salzbecken, auch, glaube ich, noch deutlich älter als Machu Picchu. Ganz, ganz lange Geschichte, die liegen eng an eng, Terrasse an Terrasse, auf rund 3200 Metern. Und von oben sieht es aus wie so ein Patchwork-Teppich in Weiß und Pastelltönen. Und wir waren da so kurz vor Sonnenuntergang nach einem echt langen Tag, hatten auch noch überlegt, machen wir das jetzt echt noch, weil du dann wieder so hochkurven musst und alle schon ganz schön müde waren. Aber wir wollten es dann alle unbedingt und dann fielen da so die Strahlenbündel in dieses Hochtal und das war echt richtig toll. Und wir waren ganz happy, dass wir es gemacht haben. Jetzt kommt das dritte Souvenir. Das musst du jetzt aber nicht aufmachen. Aber ich habe dir ein Päckchen Maras-Salz mitgebracht.
Inka-Salz.
Weit gereist ist.
Vielen Dank. Das wird natürlich für das nächste Podcast-Gericht eingesetzt.
Zum Beispiel.
Super. Diese Folge lohnt sich ja sehr für mich heute. So, und Couscous selbst, habt ihr da auch noch Zeit verbracht in der Stadt?
Ja, und das empfehle ich auch. Also erstens mal muss man das ja alles zwischendrin mal setzen lassen. Außerdem ist Cusco wirklich eine Stadt, in der du dich total frei bewegen kannst. Eine schöne Altstadt. Da ist auch irgendwie immer irgendwas los. Also da war ständig, wirklich täglich, irgendeine Prozession, wo die dann in irgendwelchen Trachten und Kostümen kamen. Und wir haben immer den Guide gefragt, was das jetzt wieder ist. Ja, das ist jetzt der Namenstag oder das. Und er hat's ja mit der christlichen Religion nicht so, da hat er immer so ein bisschen, ja, so nach dem Motto, ja, die machen hier immer irgendeinen Mumpitz. Aber es war, also an unserem letzten Abend, das war dann die Krönung, war wirklich eine Hunde-Demo. Ich weiß gar nicht, worum es ging. Es war irgendwie eine Demonstration mit Hunden.
Okay, die hatte aber nichts mit der katholischen Kirche zu tun.
Nein, das hatte damit nichts zu tun. Aber es war so lustig und auch wieder mit Kostümen und irgendwelchen aufblasbaren Dingern und dann gerne auch immer noch irgendwie ein Feuerwerk. Und also ich werde natürlich auch diese Reise noch aufschreiben. Und mein Sohn hat zu mir gesagt, Mama, du musst schreiben, was für eine random Stadt Cusco ist. Random wäre mir jetzt nicht so in den Sinn gekommen, ist einfach wirklich, die ist selber ein Erlebnis. Genau, und es gibt ohne Ende gute Restaurants, auch richtig gut, tolle Cafés und jede Menge Läden.
Tinka, im Souvenirglück wahrscheinlich.
Ja, das ist Wahnsinn, was es da an Souvenirs gibt. Hübsch ist das Viertel St. Blas, allerdings ist das fast schon ein Overkill da. Also wirklich, es gehen so die Sträßchen so hoch, ne, so ganz nett zum Laufen, aber es ist ein Souvenirladen am anderen und die haben ja auch alle total ähnliche bis gleiche Sachen, also Schmuck, T-Shirts, Alpaka-Mützen, Alpaka-Schals, Alpaka-Pullover. Ein paar meiner Lieblingsspots packen wir euch, wie so auch sonst alles Wichtige natürlich in die Shownotes. Und noch eine wichtige Sache, tagsüber braucht ihr ein T-Shirt und sehr hohen Sonnenschutz. Sobald die Sonne weg ist, mindestens ein dickes Vlies. Dann kann die Temperatur bis auf 0 Grad runtergehen.
Bevor wir Cusco verlassen, stellen wir euch jetzt noch unsere neue Merian-Ausgabe vor. Das Heft ist unsere Liebeserklärung an Europa mit großen Reportagen aus Albanien und Valencia. Zu beiden haben wir übrigens kürzlich Podcast-Folgen gemacht. Und mit meiner Fribourg-Reportage, dazu machen wir demnächst eine Podcast-Folge.
Außerdem die Adria-Perle Istrien, die Lüneburger Heide in neuer Blüte, unser Gourmet-Guide Olaf unterwegs in Brüssel, Jochen Schliemann erkundet Nordfinnland, Straßburg-Budapest, ein Europa-Essay von Nies Minkmar und unsere neue Merian-Kolumne Hin und Weg vom Schriftsteller Jan Weiler. Das Heft bekommt ihr unter anderem unter shop.jahrlag.de/merian/. Und für unsere Hörer haben wir noch ein Spezialangebot. Ihr erhaltet 10% auf den regulären Preis eines Jahresabos. Geht dazu einfach auf merian.de/audio und ihr erhaltet 6 Ausgaben Merian direkt nach Hause geliefert. Und bevor wir nun die Anden verlassen, noch ein Highlight, Silvia.
Ich habe ja deine Reise auf Insta verfolgt und hoffe, du erzählst jetzt was über den berühmten Rainbow Mountain, den Vinicunca heißt der auf Quechua. Bei dem haben die Inka ausnahmsweise nicht ihre Finger im Spiel, den haben einfach die Natur und der Lauf der Zeit so hinmodelliert. Da haben sich über Millionen Jahre Schichten verschiedener Mineralien abgelagert, die alle für so eine bestimmte Farbe sorgen, also zum Beispiel Schwefel für Gelb und Eisen für Rot und so weiter. Und durch die Verschiebung der Erdplatten wurden diese Schichten dann irgendwann hochgedrückt, sodass die jetzt senkrecht stehen. Sieht wirklich irre aus. Und das Verrückte ist, bis vor kurzem war das gar nicht so bekannt, weil Schnee drauf lag. Der ist dann durch den Klimawandel zunehmend geschmolzen, sodass etwa seit 2015 diese Farben erst wieder richtig sichtbar sind. Dieser Berg, der liegt aber so richtig weit oben in den Anden. Ich glaube, mehr als 5000 Meter hoch. Das ist schon für den Körper eine Herausforderung, oder?
Ja, deshalb waren wir an unserem letzten Tag dort, als wir uns alle vermeintlich an die Höhe gewöhnt hatten. Es ging wieder um 5 los, wieder stundenlang mit dem Auto durch wirklich traumschöne Landschaften und auch ein bisschen bizarre Orte. Das war überall übrigens an den Strecken. Du siehst schon auch abenteuerliche Behausungen und viele Menschen, die von kaum was ihr Leben gestalten. Und dann kam so eine Serpentinenstraße, die führt rauf bis auf 4800 Metern und endet an einem Parkplatz mit Souvenirständen. Und von da läuft man etwa eine Stunde bis auf 5000 Meter. Also die einen laufen, die anderen kriechen.
Ich wäre bestimmt gekrochen. Wie ging's dir?
Ganz gut. Also ich kann am Berg dieses Stop and Go nicht. Ich muss einfach gehen in meinem Tempo. Aber geschnauft habe ich sehr. Mein Sohn ist direkt auf eins der Pferde umgestiegen. Der hatte ziemlich Kopfschmerzen. Und das ist wirklich abgefahren. Die Locals, die rennen da in einem Fort mit diesen Pferden an der Leine, diese 200 Höhenmeter hoch und runter und transportieren so die, die nicht mehr können. Und das sind echt nicht wenige. Aber es lohnt sich. Wegen des Farbspiels dieses Berges, vor allem aber wegen des Weitblicks. Das sieht alles toll aus. Und dieses Farbspiel, das fängt natürlich auch schon vorher an mit diesen verschiedenen Schichten und so einem leichten Türkis und rötlich und gelblich und so. Klar, so wie es dann aufgeschichtet genau bei diesem einen Blickwinkel zu sehen ist, das ist schon besonders. Darüber kreisen Greifvögel. Also man möchte sofort weiter wandern, wenn man wieder Luft kriegt. Am Winnikunker selbst ist so ein bisschen bizarrer Touristenauflauf, weil das ist dann so auf einem Felsen, wo man so genau drauf guckt und da stehen dann Lamas bereit für Fotos mit Sonnenbrillen und anderem Quatsch geschmückt, die bestimmt nicht so viel Spaß dabei haben. Also mir war es ein bisschen zu dolle.
Ja.
Aber ja, der Ausflug ist toll.
Okay, ich fürchte, wir müssen jetzt die Berge verlassen. Du sagtest ja selbst, es gibt noch wahnsinnig viel mehr in Peru. Wir machen jetzt mal einen harten Cut. Den habt ihr auch gemacht auf eurer Reise. Und wir bewegen uns von den Anden an den Amazonas. Ich bin sehr gespannt. Da gibt's gigantische Bäume mit so zerklüfteten Stämmen, Lianen, Kautschukbäume, Riesenseerosen. Und die orange blühenden Helikonen, die sehen so ein bisschen aus wie Strelitzien. Viele von diesen Gewächsen haben besondere Kräfte und es heißt, die seien oft noch gar nicht richtig erforscht. Also echt ein Paradies für Leute, die sich dafür interessieren. Jetzt frage ich mich allerdings, wie seid ihr mit den Moskitos da am Amazonas klargekommen? Ich erinnere mich außerdem auch noch ein Foto, was du gepostet hast, mit einer sehr großen Tarantel. Ich nehme mal an, die war echt.
Ja, und sie war nicht allein. Also Moskitos sind meine große Panik in solchen Ecken. Wir waren komplett prepared mit langärmeligen Leinenhemden. Alles natürlich imprägniert. Das Spray war immer dabei. Und dann war es vielleicht deshalb gar nicht so schlimm. Also die meisten Moskitos, die wir gesehen haben, waren die Moskitos of the City.
Of the City? Was für eine City?
Iquitos. Das ist quasi das Tor zum Amazonas dort. Diese Stadt gilt als die größte der Welt, die auf dem Festland liegt und nicht mit dem Auto erreichbar ist. Also wir sind hingeflogen. Es ist ein Mini-Flughafen. 10 Minuten, dann waren wir draußen in dieser feuchten, heißen Luft. Das war auch körperlich nicht ganz ohne, ne? Am Tag davor auf 5000 Metern in dieser extrem trockenen Luft und dann plötzlich hier 100 Meter über dem Meeresspiegel in tropischem Klima. Ja, aber Iquitos ist gar nicht so klein. Eben die größte, nicht per Auto erreichbare Stadt. Und schon auf der Fahrt zum Hotel springt da so der innere Film an. Iquitos ist total irre. Das hat auch was ziemlich Morbides, leicht Bröckeliges. Du hast den Kautschukbaum erwähnt. Hier fand Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts ein rund 20-jähriger Kautschukboom statt. Ihr kennt vielleicht den Film Fitzcarraldo von Werner Herzog mit Klaus Kinski in der Hauptrolle. Der spielt in dieser Zeit und ist inspiriert von einem ziemlich wahnsinnigen Kautschukbaron.
Und nochmal zu diesen Moskitos. In der Stadt gibt es viele Moskitos?
Mototaxis, also so eine Art motorisierte Tuk-Tuks. Die fahren da wirklich in Schwärmen durch die Stadt. Unser Fahrer hat sie Moskitos of the City genannt und ich fand das sehr treffend.
Und der Dschungel, also jetzt mal in den Dschungel, habt ihr den von der Stadt aus erkundet? Also kann man da so hinlaufen, wandern?
Also am nächsten Morgen hat uns ein Schiff in die Helicunia Lodge gebracht. Das dauert so 1,5 Stunden und die Lodge liegt direkt am Amazonasufer. Wirklich im Dschungel. Da sind wir 2 Nächte geblieben und haben dann immer mal kleine Streifzüge gemacht. Geführt natürlich. Und ansonsten die Soundkulisse genossen.
Ja, das glaube ich. Der Dschungel, der muss sich irre anhören. Ich erinnere mich an unsere Australien-Folge. Da hatten wir auch so eine Soundkulisse, die uns der Känguru-Guide von Kangaroo Island geschickt hatte. Könnt ihr auch mal reinhören. Aber ja, lass uns da mal reinhören.
Also so war so die generelle Soundkulisse.
Sehr schön.
Und dann habe ich noch einen besonderen Akzent für dich.
Wow. Was war das? Wer war das?
Ja, ich habe befürchtet, dass du mich das fragst. Das hat unser Guide uns bestimmt erklärt, aber er hat so viel mit irgendwelchen Namen um sich geworfen. Aber es ist einfach wirklich beeindruckend. Du merkst, in was für eine Welt du da eingetaucht bist. Und also unsere Zimmer, die waren sehr schön und hatten so zwar alles sehr offen gestaltet, aber total mit Moskitonetzen gesichert. Mhm. Und wir hatten da so Art Terrassen komplett umspannt mit Moskitonetz und mit einer Hängematte. Ich lege mich tagsüber sonst nie hin. Aber da habe ich mich sofort mal so in die Hängematte gelegt und dem Dschungel gelauscht und bin weggedriftet.
Ach, wie herrlich.
Ja.
Und was habt ihr dann an Tieren so gesehen auf euren Touren durch den Dschungel?
Also auf einer kleinen Tour im Dunkeln tatsächlich viele Spinnen, die saßen da überall, wenn man genau geguckt hat. Oder wenn, also du brauchst einfach so eine Art Dolmetscher für diesen Dschungel, ne? Jemand, der immer zeigt, wo die Sachen sein könnten und so. An den Baumstämmen winzige, hochgiftige Frösche in Knallorange und Kugelameisen, Bullet Ants. Die heißen so, weil der Schmerz ihres Stichs manchmal mit einer Schussverletzung verglichen wird. Die sind auch echt riesig. Faultiere, weit weg, also weit oben in den Bäumen, wo sie manchmal wohl eine ganze Woche sitzen bleiben, bis sie aufs Klo müssen. Rosa Delfine, Piranhas, leuchtend blaue Schmetterlinge, groß wie Untertassen.
Also ich will da jetzt natürlich sofort hin, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, ich will da auf gar keinen Fall hin. Also ich meine, was mache ich denn bitte, wenn ich aus Versehen so einen Frosch berühre, weil ich zum Beispiel stolper oder mich so eine Kugelameise da beißt?
Die Gegenmittel wachsen ja quasi direkt daneben. Unser Guide hat uns so viel erzählt zu Superwurzeln und Blättern und Ähnlichem.
Okay, also nie ohne Guide in den Dschungel. Das beruhigt mich jetzt so ein bisschen. Und das Wetter? Also habt ihr da auch mal so einen Guss erlebt, so einen Regenwaldguss?
Ja, also es hat in einer unserer Nächte dort und morgens auch noch wirklich geregnet. Und das war kein Regen, das war eine Wasserwand. Danach stand das Wasser überall. Und dann kommt die Sonne wieder raus und schwupps ist es irgendwie vorbei. Und das versickert so langsam. Also das Wetter ändert sich wahnsinnig schnell.
Ich muss nochmal auf die Tarantel kommen. Saß die wirklich in eurer Lodge, also an der Wand vor eurer Tür? Also das sah jedenfalls so aus auf dem Foto. Auch gut erkennbar, weil es eine grüne Wand war.
Ja, also wir haben noch Billard gespielt und einen Pisco Sour getrunken. Unsere Jungs wollten noch mal in den Pool. Man hatte ihnen gesagt, wenn ihr mit den Moskitos klarkommt, könnt ihr da die ganze Nacht rein. Gesagt, getan. Sie gehen zu ihrem Zimmer, um die Badehosen zu holen und kommen schreiend zurück. Es ist eben kein Zoo. Das hat unser Guide auch mehrfach betont, nachdem er einmal von jemandem aus der Gruppe gefragt worden war, was wir denn heute alles zu sehen bekommen, was ich auch eine sehr lustige Frage fand. Also wir waren sehr zufrieden mit unserer Ausbeute, aber wir hatten auch einen sehr guten Dschungeldolmetscher. Und ich komme jetzt zum Abschluss noch zu meinem vierten Souvenir.
Das ist ja hier wie Weihnachten.
Du musst es nicht tragen, aber es soll die bösen Geister abhalten.
Ein Armband.
Ein Armbändchen. Wir haben da böse Geister. Wir haben da auch so ein Dorf besucht. Die Menschen dort machen unter anderem diese Armbänder.
Du hast die lokale Wirtschaft unterstützt. Es ist ein schwarzes Armband mit so schwarzen Kugeln und eine große Kugel mit Rot und Schwarz.
Und dieses Rot-Schwarze, glaube ich, ist es. Das hält die bösen Geister ab.
Wunderbar, vielen Dank. So, ich glaube, ich wäre auf jeden Fall mindestens eine Woche da am Amazonas geblieben, wenn ich da gewesen wäre. Man kann ja auch so tolle Touren mit Schiffen machen, so mehrere Tage. Warum habt ihr das nicht noch ein bisschen länger gemacht?
Also wir fanden das in der Lodge wirklich super, einfach mittendrin zu sein und den Dschungel auch mal schlicht auf uns wirken zu lassen. Und was Informationen angeht, waren unsere Festplatten da auch schon ganz schön voll, muss ich sagen. Und wir hatten ja noch was vor.
Genau, letzte Station, wieder totales Kontrastprogramm, wenn ich mich erinnere an deine Fotos. Ich habe dich da auf Insta durch die Wüste springen sehen.
Ja, das war die Küstenwüste, rund 3 Fahrtstunden südlich von Lima, also beim Städtchen Paracas, das mal ein Fischerort war und teils auch noch ist. Jetzt stehen da aber jede Menge Hotels, teils auch sehr schöne und luxuriöse. Und in einem davon waren wir mit der peruanischen Familie. Das war super, um langsam runterzukommen. Also diese Wüste da, die ist schon echt beeindruckend. Wir haben die ganze Zeit an Marslandschaften und Mad Max-Filme gedacht.
Ich habe mich da im Netz schon so ein bisschen umgesehen und war wegen der Tierfotos alleine echt total hin und weg. Da liegen vor der Küste die Islas Ballestas. Die gelten wohl als peruanisches Galapagos. Ich war ja letztes Jahr für Merian auf den Original-Galapagos-Inseln unterwegs. Da sollten wir übrigens auch nochmal eine Folge zu machen. Und das war so echt eine meiner Sehnsuchtsreisen und mindestens so toll wie erhofft. Und auf den Islas Ballestas Da gibt es eben, wie auch auf den Galapagos-Inseln, Pelikane, Tölpel. Dann gibt es da Humboldt-Pinguine, Seelöwen, Guanum-Kormorane, riesige Krabben und alles mögliche mehr. Habt ihr da so eine Bootstour gemacht?
Selbstverständlich.
Und was habt ihr da gesehen?
Ich vor allem den Horizont. Mir war nach 10 Minuten so schlecht.
Oh nein, aber du weißt doch, dass dir das immer passiert. Hast du keine Tablette genommen?
Nee, ich hatte nicht mal normalen Kaugummi dabei. Manchmal blende ich das einfach aus. Aber nein, ich habe dieses ganze Gewusel da auch gesehen und das war wirklich beeindruckend und auch im Übelkeitsdelirium echt ein Erlebnis.
Aber man kann jetzt nicht auf die Inseln drauf, oder? Also ähnlich wie bei Galapagos auf manche?
Nee, ich bin eh nicht so ein Fan von Destinationsvergleichen und die Artenvielfalt und die Größe sind auch null vergleichbar. Hier ist es alles halt klein und dicht und da ist echt sehr viel los. Du schipperst da erstmal hin und dann so eine Stunde rum. Genau, und das ist es dann. Also es ist toll. Ich will das gar nicht schmälern. Ich finde, der Vergleich mit Galapagos schmälert es aber eher, weil es dem hält es einfach nicht stand.
Okay. Du wirst wahrscheinlich jetzt immer noch sortieren innerlich für deine Geschichte. Was ist jetzt so dein Gefühl für Peru?
Hey, ich füge das innerlich alles immer noch zusammen zu einem riesigen großen Patchwork-Bild. Lustigerweise war ganz am Ende unserer Reise der 28. Juli, das ist ein ganz wichtiger Tag in Peru. Seit wir im Land waren, hatten die überall dafür geschmückt. In Cusco, in Lima, an den Flughäfen, Bahnhöfen, Restaurants, Häuser, Autos wurden beflaggt. Am 28. Juli 1821 hat Peru sich für unabhängig erklärt von der spanischen Kolonialherrschaft. Und das ist der wichtigste Feiertag für die Menschen hier. Auch in unserem Hotel gab es eine Show. Da wurde gesungen und getanzt und alle haben die Lieder mitgesungen, also alle außer uns. Es war irgendwie sehr schön zu sehen und dann nochmal so ein Gefühl auch zu kriegen für dieses Land, weil das so unterschiedliche Facetten waren, die wir gesehen haben.
Jetzt nochmal gefragt mit Blick auf meine schönen Souvenire, wie viel Übergepäck hattest du am Schluss?
Gar keins tatsächlich. Zum Glück durfte bei uns viel auch einfach ins Handgepäck. Wir hatten da großzügige Regelungen. Aber ja, wir haben viel mitgebracht. Viele Fußballtrikots, Bananenchips, Alpaka-Sachen. Eine kleine Sache habe ich noch für dich.
Nein, es gibt noch ein Souvenir.
Noch ein kleines Souvenir.
Gibt's ja nicht, das ist ja herrlich. Danke.
Was ist Silber ist natürlich ein großes Thema dort.
Diese kleine Schachtel mit einem Anhänger, mit einer Blume.
Ich habe an dich gedacht, an unsere Botanikerin.
Vielen Dank.
Wichtig noch für alle, die uns zuhören, guckt auf jeden Fall einfach mal Packlisten für die unterschiedlichen Stationen eurer Reise an. Das würde ich echt allen mitgeben und überlegt wirklich, was an Gepäckstücken Sinn macht, weil es einfach so unterschiedlich ist, was ihr braucht.
Würdest du jetzt nochmal hinfahren nach Peru?
Ja, also den berühmten Titicacasee zum Beispiel, den haben wir nicht gesehen. Den Inca Trail würde ich gerne mal gehen. Die berühmten Nazca-Linien, Arequipa, die weiße Stadt. Also gibt's noch viel zu sehen.
Eine sehr, sehr schöne Podcast-Reise. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Wenn sie euch auch gefallen hat, dann folgt uns sehr gerne in eurer Podcast-App und schreibt uns auch gerne, wenn ihr Ideen für Kopfreisen oder sonstige Anregungen habt oder Fragen. Die Adresse lautet podcast@merian.de. Und hinterlasst uns auch gerne Bewertungen in eurer Podcast-App und folgt uns auf Instagram. Also vielen Dank, Tinka, und danke auch an Timo von der Wellenschmiede, wo wir aufnehmen. Ihr hört uns wieder am 4. September. Dann reisen wir in eine ganz andere Ecke dieser Welt. Es geht nach Fribourg in der Schweiz. Das ist die Heimat des Gruyère. Bis bald. Tschüss.